sind größer als ich. Ja, einen schönen guten Morgen auch nochmal. Verzeihung, hab's ein bisschen im Hals. Hat mich gefreut, auch die Gebetsanliegen zu hören mit der Theta, wo ich auch selber schon predigen durfte. Und da in der Pforzheim diese ja, Open-Air-Mission, nenne ich das einmal. Weil wenn wir so überlegen, was die ersten Worte an die Jünger waren meistens und auch was die letzten Worte waren, wie das so abgeschlossen hat. Die ersten Worte waren so, geh hin, oder? Ja, ich will euch zu Menschenfischern machen, genau. Geh hin, folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und die letzten Worte, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also wir sehen, dass das hier wirklich das Herzensanliegen des Herrn Jesus war. Er sagte auch, ich bin gekommen oder der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist, um es zu retten. Ja, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Grund seines Kommens gewesen. Und da freue ich mich immer, wenn Gemeinden das auf dem Radar haben, auf dem Schirm haben, auf dem Herzen liegen haben, dieses Anliegen des Herrn Jesus teilen. Das ist wirklich wunderbar. Ich erinnere mich an einen Bruder, ich bin ja gelernter Maschinenbaumechaniker und der war 12 Jahre in einem Betrieb. Ein ganz lieber Bruder, der ist mit zu evangelistischen Einsätzen gegangen, alles. Aber in der Firma hat 12 Jahre lang niemand gewusst, dass er Christ ist und in eine christliche Gemeinde geht. Auch sowas ist möglich. Und ich bin da mal hineingekommen und ein anderer Bruder auch. Dann waren wir zu dritt dort in der Firma und dann, was? Der ist Christ? Also so kann das echt laufen. Und gerade in so einer feindlichen Umgebung, da kann es schon wirklich mal passieren, dass man mit auf evangelistische Einsätze geht, aber doch im engeren Umfeld dann auch nicht vom Herrn Jesus erzählt. Und ich habe euch zwei Statistiken hier mal mitgebracht. Sind etwas älter, ich glaube an die 10 Jahre. Eine von Dr. James Kennedy und dann von Bill Brights. Die haben Zugang, ja, haben die Möglichkeit, so statistische Daten hier zu erheben. Und James Kennedy sagt, seine Statistik nach haben 5% aller Christen gerade mal jemanden zu Christus geführt. Also 5% der Christen. Also im frei-evangelischen oder freikirchlichen evangelikalen Bereich. Bill Brights kommt nur auf 2%. Ja. Und bei der Befragung von katholischen und evangelischen, da ging es um die Frage, ob sie eine Verantwortung verspüren, den Glauben weiterzugeben. Und da sagten der römisch-katholischen 81% Nein. Und von den Protestanten sagten 53% Nein. Also verspüre ich jetzt nicht so dringend, den Glauben weiterzugeben. Ich habe von einem Prediger mal gehört, von einem Gemeindegründer, der gesagt hat, in Bezug auf die Protestanten, der Protest ist weg, nur noch die Tanten sind da. Aber ich habe mich schmunzeln müssen. Das ist ein nettes Wortspiel, habe ich mir gedacht. Ja. Und noch eine Statistik. Die tägliche Sterberate, kann man mich so gut hören, ja? Die tägliche Sterberate beträgt 150.000 Menschen, die sterben täglich. Und wenn man jetzt für jeden Menschen, also jetzt die Schulterbreite 60 cm nimmt, dann ergibt das circa 88 Kilometer. Das muss man sich mal vorstellen. Da fährt man eine Zeit lang mit dem Auto, eine Stunde, etwas länger, eine Stunde glaube ich, auf der Autobahn. 88 Kilometer Menschen aneinandergereiht sterben täglich und die wenigsten davon sind gläubig, haben eine Wiedergeburt erlebt, kennen den Herrn Jesus. Und das ist wirklich erschreckend. Und ich möchte heute das Thema überschreiben mit, oder die Predigt überschreiben mit 7 Mittel gegen die Angst zu evangelisieren. Und da habe ich wirklich 7 Punkte aus der Schrift mal mitgebracht. Und der erste Punkt, der lautet, mach dich mit der Botschaft vertraut. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15, können wir mal aufschlagen. Der 2. Timotheusbrief, das 2. Kapitel, Vers 15. Das schreibt Paulus an Timotheus, aber das darf uns alle treffen und da dürfen wir uns alle angesprochen fühlen. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat oder zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Also wir sollen mit dem Wort Gottes vertraut sein. Das ist ein ganz allgemeines Gebot an jeden Christen. Traget das Wort Christi reichlich in euch. Und wenn man das nicht tut, mit dem Evangelium nicht vertraut ist, mit den Grundwahrheiten, die eigentlich das Evangelium ausmachen, dann ist das selbstverständlich klar, dass man nicht so die Freimütigkeit hat. Ja, ich erinnere mich einmal, eine Zeit lang, war wirklich nur wenige Wochen, bin ich in einen Basketballverein gegangen. Vielleicht wundert sich einer, ist gar nicht so groß. Ja, ich bin nicht groß, aber dafür langsam. Und vorher habe ich nur dieses Streetball gespielt, ja, irgendwie in so einem Park oder so, ja, 3 gegen 3. Da gibt es keine Regel oder nur sehr wenige Regeln. Und dann komme ich dort hinein und dann werden da irgendwelche Taktiken angesagt, ja. 2-2-1 oder 3-2-1 und ich stehe da und fühle mich total hilflos und irgendwie, ja, nicht, aber irgendwie fehl am Platz, weil ich mich einfach nicht ausgekannt habe. Ich kannte die Regeln nicht, die Gesetzmäßigkeiten da, was bedeutet und warum und wann ich was machen soll. Und da fühlt man sich richtig unsicher und richtig, ja, unbeholfen. Und ich habe daran denken müssen, gerade hier von diesem Vers ausgehend, wie viele erstaunliche Mühen teilweise wir auf uns nehmen, um uns zum Beispiel unserem irdischen Arbeitgeber, unserem Chef hier bewährt zur Verfügung zu stellen. Man steht da extra früher auf, schaut, dass man ja früher auf der Arbeit ist. Also man nimmt Mühen auf sich, wie zum Beispiel dann auch, ja, man bleibt länger. Ja, also bei mir in der Firma war das so, das gehört einfach dazu, eine halbe Stunde einfach eine Überstunde machen. Das war so ein unausgesprochenes Gesetz. Ja, musste man nicht, aber war wirklich sehr gern gesehen und fiel einfach auf, wenn man das nicht gemacht hat. Oder wenn man einen Führerschein macht heutzutage, was man alles lernen muss. Zu meiner Zeit war das ja nicht so umfangreich, bin jetzt auch nicht so alt, aber auch in der Ausbildung oder im Studium. Ja, man geht früher schlafen, man weiß, ich muss ausgeschlafen sein, weil morgen steht dies und das an. Und man will sich einfach nicht schämen müssen auf der Arbeit. Man will eine gute, ja sogar die beste Leistung bringen. Und als Maschinenbaumechaniker haben wir Verpackungsanlagen gebaut. Und wir hatten einen Kunden, Lego, in Tschechien. Und da war ich quasi schon, ja, vorherbestimmt als gebürtiger Tschecher, dass ich da mitgehe. Und ich sollte die Sicherheitsunterweisung übersetzen. Was habe ich gemacht? Ja, ich habe mir Bücher bestellt, dass ich dieses spezielle Vokabular, diesen Wortschatz einfach, der hier vonnöten ist, mir aneigne. Habe ich vom Englischen ins Tschechische dann erstmal was finden müssen und weil auf Deutsch ich nichts gefunden habe. Und habe mir da wirklich dann die Vokabeln gepaukt, gelernt. Ja, was heißt jetzt Mitarbeiter und dies und das und irgendwelche Schaltkreise, wie nennt man das? Und Sicherheitsvorkehrungen. Das sind alles Begriffe gewesen, die ich nicht gekannt habe. Ich habe mich da richtig reingekniet, damit, wenn es dann so weit ist und ich dann in Tschechien bin, dass ich mich dann nicht schämen muss. Dass ich nicht weiß, was ich sagen soll und den Mund nicht aufkriege. Also da hätte ich mich wirklich schämen müssen. Und so ist das bei uns. Wir brauchen Vorbereitung, um Sicherheit zu gewinnen. Das ist ganz natürlich, das kennen wir. Und dann müssen wir uns mit den Grundwahrheiten unseres Glaubens vertraut machen, dass das wirklich tief sitzt, wie aus der Pistole geschossen kommt, dass wir da drin leben. Ich habe mal eine Predigt gehört, von wem war das? Ich meine, der Paul Washer war das. Er hat gesagt, jeden Tag beschäftigt er sich 2 Stunden mit dem Evangelium. Und es ist tatsächlich nicht so, wie zum Beispiel ein Jugendlicher in der Bibelstunde einmal gesagt hat, ja, als Christ, da hört man ja einmal das Evangelium und dann geht's, ja, dann lässt man das quasi so wie sie hinter sich und dann geht es um andere Sachen. Und er hat gemeint, ich will euch heute das Evangelium bringen. Und ihr denkt euch, ah, es gibt doch so vieles, worüber man reden könnte. Über Erziehung, über die Ehe, über das Gemeindeleben, Verhalten auf dem Arbeitsplatz, so viele Bereiche, die Bibel anspricht. Und er hat gesagt, wenn jemand das Evangelium, wenn er damit erfüllt ist, von den Kernwahrheiten des Evangeliums, dann wird er automatisch ein besserer Vater sein, ein besserer Ehemann, ein besserer Arbeiter, ein besseres Gemeindeglied. Wenn man erkennt, wie das schon im Alten Testament zum Ausdruck gebracht wird, gnädig ist Gott, ja, barmherzig, langsam zum Zorn, doch keineswegs lässt er das Unrecht ungestraft. Diese beiden Wesensarten oder Eigenschaften Gottes, die machen das Evangelium aus. Die erklären das Kreuz. Ich habe am Donnerstag, haben wir am Mainz am Hauptbahnhof gepredigt. Und da habe ich das auch angesprochen. Die Leute sind stehen geblieben und die haben zugehört und die haben das verstanden. Ich habe einfach gefragt, warum das Kreuz? Ich habe gesagt, sehr verehrte Damen und Herren, wenn Sie die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes ausblenden, dann macht das Kreuz überhaupt keinen Sinn. Am Kreuz kommt Gottes Zorn über die Sünde. Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, die wird am Kreuz sichtbar. Aber auch seine Liebe und seine Barmherzigkeit, sie kommen hinzu, indem er die Strafe selber auf sich nimmt. Und so spricht das Kreuz so vieles, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, von der Heiligkeit Gottes, die das Kreuz einfach notwendig gemacht hat. Das war notwendig. Seine Gerechtigkeit aber hat es gefordert. Seine Liebe hat es möglich gemacht. Am Kreuz sehen wir unsere Ohnmacht. Ja, Gott hat uns unsere Rettung aus der Hand genommen. Ich mache das, weil wir nur stümperhaft wie Adam und Eva uns hier die Feigenblätter vorheften können. Nein, da muss Gott kommen und ich mache euch Kleider aus Fellen, bedecke eure Scham, eure Schuld, eure Blöße vor mir und gebe euch die Gerechtigkeit des Christus. Aber jemand muss dafür sterben. Wir sehen dann auch, wie groß unsere Sünde wiegt, wie schwer sie ist. Niemand Geringeres als der Sohn Gottes selbst musste für unsere Sünden sterben. Ja, all das kommt so vom Kreuz, kann uns das Kreuzgeschehen hier mitteilen. Und darum sage ich, das Evangelium, wenn man das erkennt hat, die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, aber auch seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Und man in diesem Spannungsverhältnis lebt und sieht, vom Kreuz her lebt, vom Erlösungstod Jesu Christi, aber auch von seinem Auferstehungsleben, das ist die Gnade, die heilbringend erschienen ist allen Menschen und sie erzieht uns zu einem gottgefälligen Leben. Und darum müssen wir da vertraut sein und uns beschäftigen mit dem Evangelium. Das ist nicht eine Sache, die man einmal gehört hat, sondern etwas, worin man lebt und leben soll. Nämlich aus der Gnade selbst. Die soll uns jeden Tag vor Augen sein. Und die zweite Wahrheit, das zweite Mittel gegen die Angst, um zu evangelisieren, ist das Wissen, vielmehr die Gewissheit, dass Jesus die Autorität hat. Im Himmel und über die Erde, über den gesamten Bereich der Schöpfung ist er der Herr, der Allherrscher, der Pantokrat, der sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät, zur Rechten der Kraft. Und das ist so eine große Versicherung an uns, dass er Macht hat über alles. Und das muss uns wirklich aufgehen, das muss in uns lebendig werden. Diese Wahrheit muss lebendig werden, dass er Macht hat über Leben, über Tod, Wind, Wasser, Krankheiten, über alles ist er der Herr. Über jeden Bereich, und ich liebe diesen Gedanken, auch gerade in der Glaubensverteidigung, das sage ich, wenn ich so Seminare gebe zur Verteidigung des Glaubens, der erste grundlegende Satz ist, also Glaubensüberzeugung ist, dass der Herr Jesus über jeden Bereich der Schöpfung, über den man denken kann, ausruft, es ist meins. Es ist mein. Alles hier gehört mir. Da beziehe ich mich dann auf Dinge wie Wahrheit, Wissen, Logik und solche Sachen. Aber wirklich alles gehört dem Herrn Jesus. Er ist der Logos. Er ist die Weisheit. Er ist die Wahrheit, das Leben, das Wort. Er ist die Vernunft an sich. Er ist das Leben Gottes selbst. Er ist der lebendige Gott. Und er hat alles ordentlich geschaffen. Und das sehen wir. Alles ist sein. Und nichts entgleitet ihm. Er verliert über nichts die Kontrolle. Das war seine große Verheißung in Matthäus Kapitel 28, Vers 19, beim Missionsbefehl, den wir kennen. Geht hin und tauft sie. Geht hin, macht sie zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ja, versteht, ich bin bei euch. Das ist die große Versicherung, die er uns gegeben hat. Und ich habe da an Hiob denken müssen, der das gesehen hat. Sein ganzen Reichtum, seinen ganzen Wohlstand hat er verloren, samt seinen 10 Kindern. Und hat gesagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name Jahwes, gelobt sei der Name des Herrn. Er hat ihm das zugesprochen, er hat gesehen, Gott hat dir die Kontrolle hier drüber. Er macht das und ihm entgleitet nichts und er blieb bei all dem gerecht. Und ich hatte da so eine Situation, da haben wir bei uns in Bad Kreuznach auch einen Büchertisch gehabt und ich habe, das war während eines Praktikums dort, jetzt diene ich da dort auch in der Gemeinde, dann habe ich das zweite Mal so diesen Flipchart aufgestellt, ja, diesen überdimensionalen Block zum Umblättern, diese Tafel als Block und habe da diese, meine Predigt, die ich hier glaube ich in der Vorbereitung zur Täter mal gehalten habe, diese Gegenüberstellung von Religion und Evangelium, habe ich dort aufgezeichnet und gepredigt und dann sind tatsächlich Leute stehen geblieben. Vorher, muss ich sagen, war hier so rechts neben der Tafel unser Büchertisch und ich habe das so vorbereitet. Da kommt eine Frau mit 2 Kindern, stellt sich hin, schaut sich das eine Buch so an und dann wirft sie es schon fast so ein bisschen hin und dann geht sie mit ihren Kindern. Und kurz darauf habe ich gepredigt und dann haben sich wirklich einige Leute gesammelt, obwohl das eine kleinere Stadt ist, mache ich jetzt so nicht mehr in Kleinstädten so zu predigen, das kann man 1-, 2-, 3-mal machen, dann wird das komisch, auch für die Leute, auch für mich irgendwie, dann kennen die das und gehen weiter. Ja. Aber auf jeden Fall haben sich da Leute gesammelt, 10, 15 Leute und dann kommt diese Frau mit den 2 Kindern und es war ganz erstaunlich. Ich war nicht mal zur Hälfte durch, also ich habe da so einen Blick dann dafür, was den Leuten vorgeht und merke, die will was sagen und das macht sie dann auch, ja. Und also ja, anfangs habe ich gesehen, wie sie so mürrisch dagestanden war mit den Kindern, so skeptisch geschaut hat. Und dann hat sich die Miene immer weiter aufgehellt, wie sie der Predigt gefolgt ist. Und dann hat sie so den Mut gefasst und sieht, die will was sagen. Und dann sagt sie etwas auch. Und wieso lässt Gott das zu, dass eine Frau in der und der 30. Woche ihr Kind verliert? Und ich habe das so mein Lehrgeld mal gezahlt. Als Bibelschüler sind wir in Bielefeld umhergelaufen und haben evangelisiert. Und da war ein britischer Soldat und er hat das ähnlich so angesprochen, hat von seinem Freund geredet, weiß nicht, ob das, wo das war, im Irak oder irgendwo, und hat erzählt, dass sein Freund dort gestorben ist. Hat es so ein bisschen so ausgemalt und ich habe dann natürlich so logisch, sachlich, kühl einfach das erklärt, dass das überhaupt kein Argument gegen die Existenz Gottes ist. Und der eine Bibelschüler, der eigentlich ein Jahr unter mir war oder 2 sogar, der sagt dann, Josef, das kannst du nicht machen. Sein Kamerad, sein Freund ist gestorben. Du kannst doch nicht in diesem Ton so kühl da argumentieren. Und da habe ich halt mein Lehrgeld gezahlt gehabt. Und dann stand die Frau da vor mir und sagt das so. Und dann habe ich gesagt, liebe Frau, also ich kann Ihnen das erklären. Ich kann Ihnen von der Bibel das erklären. Das ist kein Widerspruch. Aber das wiegt emotional so schwer, wenn das einem Menschen passiert. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Weil es hat sich dann später herausgestellt, dass es ihr passiert ist. Ja. Und sie hat dann gesagt, ja, aber ich habe doch das alles gemacht. Ich bin in die Kirche gegangen. Ich habe gebetet. Ich habe gespendet. Ich habe doch das alles getan, was andere Menschen nicht getan haben. Ich habe an Gott geglaubt. Warum ist mir das passiert? Dann habe ich mich ein bisschen was getraut. Und habe dann gesagt, von dieser Souveränität, von dieser Autorität des Herrn Jesus, dass ihm nichts entgleitet, wie beim Hiob, bin ich dann ausgegangen und habe gesagt, ich habe eine Frage an Sie. Sie sagt, Sie haben an Gott geglaubt. Haben Sie an den einen Gott geglaubt, der das Recht, der das Leben gegeben hat und jeden Augenblick auch erhält? Haben Sie an den Gott geglaubt, der das Recht hat, das Leben zu geben und zu nehmen, wann er will und wie er will? Dann ist sie ruhig geworden. Haben Sie an diesen Gott geglaubt, der diese Autorität, der dieses Recht hat? Am Büchertisch, wenn jemand kommt und dann, es ist dann mal passiert und sagt, ja, der und der war gerade mal 18 oder 19, hat seinen Führerschein gemacht und ist gestorben. Und dann frage ich die Leute, und ich konfrontiere sie mit der Autorität des Herrn Jesus. Ja, meinen Sie, dass jeder Mensch das Recht hat auf ein langes, erfülltes und gesundes Leben? Ja, das denke ich. Und dann frage ich nur zurück, wer hat dem Menschen dieses Recht bitte gegeben? Woher nimmt er dieses Recht? Und öffne mal ein bisschen so die Augen für die Größe Gottes. und für die Autorität des Herrn Jesus, dass der Mensch eigentlich kein Recht hat, Gott anzuklagen. Ich sage, Gott hat das Recht, jedem Menschen das Leben zu geben und zu nehmen, wann er will und wie er will. Und tatsächlich hat er beschlossen, jedes Leben zu beenden irgendwann. Jeder Mensch muss sterben. Ja. Und dann ist sie so ruhig geworden und am Ende, auf jeden Fall habe ich dann weiter gepredigt und sie hat dann ihre Kinder so genommen und gesagt, gut, ne? Und ist dann gegangen. Ja. Also hat sie wirklich angesprochen. Ich habe einfach biblische Wahrheit ihr entgegengebracht. Das ist halt die ganze Glaubensverteidigung, die ich anwende. Ich nehme biblische Wahrheiten und gebe sie entsprechend weiter. Und da müssen wir eben wirklich dieses starke Bewusstsein haben und was für ein Trost das auch ist. Wenn man so überlegt, dass selbst der Herr selbst dieses Unglück kontrolliert, dass das nicht, versteht ihr, was für ein Trost das ist, wenn der Mensch weiß, das ist nicht sinnlos. Das, was ich durchmache, diese Phase in meinem Leben, das ist sehr, sehr schwer. Ich kann es kaum ertragen. Aber wenn der Herr Jesus die Autorität hat über Himmel, also im Himmel und auf der Erde, dann ist das nicht sinnlos. Dann ist das nicht sinnlos. Ich denke da an Petrus. Petrus, der wurde in den Zerbruch geführt. Dreimal hat er den Herrn geleugnet und hat bitterlich geweint. Und der Herr hat ihm das noch angekündigt. Er hat ihn berufen, um an die Einleitung mal anzuknüpfen. Er hat ihn berufen, du sollst Felsen heißen. Aber der hat noch einen langen Weg gehabt, bis er eine der drei tragenden Säulen in der Jerusalemer Gemeinde werden konnte. Der hat noch einen weiten Weg gehabt. Der musste in diesen Zerbruch geführt werden. Und wie bei Hiob, wo der Satan kommt und ja, nimm ihm das und er wird dir ins Gesicht fluchen. Ja, er macht es und Hiob bleibt treu. Ja gut, du hast ihn gesegnet und das genommen, aber taste nur ihn selbst an, dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Geh, wie du gesagt hast, nur töten darfst du ihn nicht. Da setzt der Herr dem Satan eine Grenze und er darf sie nicht einen Millimeter überschreiten. Nicht einen Millimeter. Und das gleiche Muster im Neuen Testament. Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also der Herr hat hier die Kontrolle darüber. Es wird dem Satan erlaubt, die Jünger in die Mangel zu nehmen. Und dann aber erklärt er auch, warum Gott so etwas macht. Wenn du dann umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Dann wird er der Fels sein, den der Herr in ihm gesehen hat. Dann wird er der Fels sein, der er sein sollte. Eine der tragenden Säulen mit Jakobus und Johannes in Jerusalem. Aber er hat diesen Zerbruch gebraucht. Also warum lässt Gott das zu in unserem Leben? Warum lässt der Herr Jesus Schicksalsschläge, wenn wir das so nennen wollen, in unserem Leben zu? Schwierige Phasen? Da kennt die Bibel nur zwei Antworten. Zur Ehre Gottes und dann zu unserer Freude. Und wenn nicht hier, doch spätestens im Himmel, aber oft schon hier, so wie Petrus dann der geworden ist, den der Herr Jesus in ihm gesehen hat. Und dass so ein Unglück angesichts der Autorität des Herrn Jesus, so ein Unglück hat Sinn, bekommt Bedeutung und das kann Trost geben. Man stellt sich vor, das wäre irgendwie so sinnlos. Ist uns halt irgendwie passiert, irgendwelche Kräfte, Zufälle haben zusammengewirkt und jetzt muss ich das erleiden. Absolut sinnlos. Nein, der Herr hat die Hand drüber. Das hat so eine seelsorgerliche Seite, das Ganze. Und deswegen sagt der Herr Jesus, wenn ihr hinausgeht, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Nicht zu den Wölfen, aber unter die Wölfe. Ja. Und denken wir auch daran, wenn wir bei Matthäus 28 bleiben, Vers 20, dass der Herr bei uns ist. Das ist ein kurzer Punkt. Denken wir daran, dass der Herr mit uns ist. Vertrauen wir darauf, ja, Mose, wie er sich herausgeredet hat, bis der Herr schon zornig geworden ist. Und dann redet er sich heraus und dies kann ich nicht und ich habe eine schwerfällige Zunge. Ja, dann schicke ich dir Aaron. Ja, aber das. Ja, aber ich kann nicht und such doch einen anderen. Und dann der Herr wurde zornig. Ja, und die Frage ist, reicht uns das, wenn der Herr Jesus mit uns ist? Weil er sagt, siehe, ich bin bei euch. Ja, siehe, verstehe, im Englischen I see, ich verstehe. Verstehe das, begreife das, nimm das wirklich auf, baue darauf, mach das zu deiner Grundlage, deines Denkens, Handelns, Fühlens. Ich bin bei dir. Und ich hatte das mal so lebendig erlebt, als ich beim Missionswerk Bruderhand war, dorthin gekommen bin, erstmal so ein Jahr Bundesfreiwilligendienst absolviert habe, das was der Zivi früher war. Und da habe ich meine Frau kennengelernt, die in der Rezeption dort gearbeitet hat. Und wir haben dann zusammen an einer Teenager-Freizeit mitgearbeitet und haben uns erst so richtig kennengelernt. Vorher hätte keiner von uns beiden gedacht, dass das jemals irgendwie im Entferntesten was werden könnte. Und da haben wir uns so kennengelernt. Und auf jeden Fall waren wir dann im Safari-Park, heißt das Ding. Und da war so ein Kletterwald oder Hochgarten, Klettergarten, Hochseilgarten, ne? So nennt man das, glaube ich. Und ich war das erste Mal drauf, das musste ich gleich mal vorausschicken zu meiner Entschuldigung. Und meine zukünftige Frau, die stand da vor mir mit ihrem Helm und so, ja, so eine kleine Blonde. Und ich war hinter ihr, ich habe gesagt, lass mich mal, ich gehe zuerst, habe ich gesagt. Und dann schnallt man sich da an und das war die höchste Station. Und da waren wirklich nur so wackelige Bretter, ein bisschen mit Draht hier festgemacht. Und ich bin wie so ein Weichei, muss ich echt sagen. Ja, so rüber, so Schritt für Schritt. Das wackelt, dann den nächsten Schritt wackelt. Und unten der andere, der das Ganze so beobachtet, schaut so. Und dann bin ich da rüber gekommen, ja, so halb verschwitzt schon. Und dann die letzte Station war mit so einem Seil, einfach runter zu dem, der das Ganze da betreut. Und der schnallt mich dann ab und dann schaue ich hoch, meine Frau, zukünftige Frau damals, und war drüben. Und er schaut nur so, der dort Verantwortliche, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und dann kommt sie runter und ich sage dann, Elli, das war beeindruckend. Hattest du keine Angst? Und sie, nee, wieso? Ich war doch gesichert. Und ich so, ja klar, warum bin ich nicht drauf gekommen? Ich war auch gesichert. Aber sie hat das so wirklich verinnerlicht gehabt, mir kann hier nichts passieren. Und ist da einfach so drüber. Also sie hat das wirklich verinnerlicht. Da kann nichts passieren, ich bin gesichert. Und so kann das bei uns auch laufen, wenn wir so kleingläubig sind, sage ich mal. Das kann man mit so einem zugefrorenen See vergleichen, der jetzt eine wirklich sehr dicke Eisdecke hat, sagen wir mal 1,5 Meter. Da kracht niemand rein, da kann ein LKW drüber fahren. Aber wenn ich einen kleinen Glauben habe, so kleingläubig bin, dann laufe ich über den See und bei jedem leisesten Geräusch, oh, war das ein Krachen? Oh, bin ich schon nass? Friert es mich schon? Oh. Ja. Aber ich komme rüber, weil es ja nicht von meinem Glauben abhängt, sondern vom Objekt meines Glaubens, nämlich der Eisdecke. Es hängt von der Dicke ab. Und der Jesus, der ist der Herr über alles, hat die Autorität im Himmel und auf der Erde. Und damit müssen wir rechnen. Das wird der Herr segnen. Der vierte Punkt, denke daran, was die Unerlösten erwartet. Das lesen im 2. Korinther, Kapitel 5, Verse 10 bis 11. Die lesen wir gerade mal die Stelle. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10 bis 11. Das ist auch so ein Mittel gegen die Angst, sich wirklich bewusst zu machen, was Menschen erwartet, die ohne den Herrn Jesus, die unerlöst sterben, die ihre Sündenlast mit hinübertragen. Die Sünde, sagt die Bibel, trennt von Gott, hier und jetzt. Aber nehme ich dieses Trennende, die Sünde mit hinüber, dann wird das noch gesteigert und es wird zu einer ewigen Trennung. Hier genießt der Mensch noch so etwas, was die Bibel allgemeine Gnade, was man als allgemeine Gnade bezeichnen könnte. Hier kann der Sünder, der Gottlose, der Gottleugner, der Gottverächter, der Unerlöste, der die Sünde liebt und deswegen Gott aus seinem Leben hinausstößt, weil er sein eigener Herr sein möchte, hier kann er noch vieles genießen. Das ist allgemeine Gnade. Der Herr drückt das so aus, Gott lässt es regnen über Gute und Böse, lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Da haben wir alle Anteil. Das ist so eine ganz allgemeine Gnade. Und jemand kann in eine voreheliche Beziehung einsteigen und eigentlich das genießen, was in die Ehe hineingehört. Aber das ist wie, als wenn man ein Geschenk bekommen soll zum Geburtstag, zu Weihnachten, ich weiß nicht, und man packt es nur einen Tag vorher aus, dann ist es eigentlich schon Diebstahl. Eigentlich ist das Diebstahl. Nein, erst am Tag deines Geburtstags wäre es dir deins. Da hätte ich es dir geschenkt. Solange gehört es noch jemand anderem, nämlich dem, der es dir schenken möchte. Und so ist das, wenn man diese Sachen, die Gott uns vorbereitet hat, vorher auspackt, zum Beispiel. Aber diese allgemeine Gnade, dieses Angenehme, das die Sünde hier noch mit sich bringt, das, auch das wird dann entfernt werden und dann bleibt wirklich nur die Finsternis, Depression. Ich stelle mir das so vor wie ein brennendes, ungestilltes Verlangen, Verzweiflung, weil das alles nichts mit Gott zu tun hat. Das gehört Gott. Ja, Psalm 16, Vers 11 sagt, du zeigst mir den Weg des Lebens zu deiner Rechten. Ja, sind Freuden von Fülle und liebliches Wesen zu seiner Linken. Also alles, was das Leben angenehm und schön macht, das gehört Gott an. Aber die Sünde trennt dann von Gott und dann bleibt einfach das Gegenteil von dem, was Gott gehört. Und er wird der glückselige Gott genannt. Ja, Erfüllung, Liebe, all das Angenehme, Freude, Friede, was zu Gott gehört und denen, die mit ihm sind, das ist dann entfernt. Und das ist für mich, also wie ich diese Gottverlassenheit dann auch verstehe, diesen quälenden Zustand, der wirklich wie ein brennendes Feuer ist, eine Qual der Seele. Also denken wir daran, was die Unerlösten erwartet, denn es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und Spurgeon sagte, wenn Sünder schon verdammt werden, so lasst sie wenigstens über unsere Leichen in der Hölle gehen. Nicht einer soll ungewarnt dorthin gehen und ohne, dass für ihn gebetet wurde. Und Wilhelm Bals hat in einer Predigt einmal gesagt, wenn wir nicht beten für oder um Erweckung in unserer Familie, Verwandtenkreis, dann haben wir selber Erweckung nötig. Dann haben wir selber Erweckung nötig. Und ich denke auch an die Zeit als Maschinenbaumechaniker, das war lustig teilweise, also sehr humorvolle Kollegen auch gehabt, viel Spaß gehabt. Im Nachhinein denke ich, irgendwann, ja, diese Freude, die man hat, man müsste auch ab und zu mal dran denken, irgendwann wird dieses gellende Lachen oder auch dieses spöttische Lachen vielleicht, das ich auch zu hören bekommen habe, irgendwann wird jedes Lachen sich wandeln in, wie sagt der Herr Jesus selbst, Zähneknirschen, Wimmern, Heulen. Ja. Jedes Lachen wird sich einmal in das verwandeln. Das, was bleibt, ist das Lachen der Erlösten im Himmel, wenn man das mal so formulieren kann. Klingt derb, aber ist auch wirklich so. Das Evangelium ist auch eine, auf der einen Seite eine Frohbotschaft der Errettung, aber auch eine Drohbotschaft, weil Gott keineswegs das Unrecht ungestraft lässt. Das ist ja die andere Seite. Und denke auch an die Liebe Gottes zu dir und der verlorenen Welt. 2. Korinther 5, 14, wenn wir im Kapitel bleiben. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Die Liebe Christi drängt uns. Und vom Bild her, das ist herrlich, das ist das, was uns unterscheidet von allen Religionen. Unsere Motivation ist nicht Furcht, wie bei den Religionen, die den religiösen Menschen zur Höchstleistung antreibt. Fasten, pilgern, spenden, meditieren, Speiseopfer bringen, Gesetze, Rituale einhalten, Zeremonien, Regelwerke. Der Mensch muss sich seinen Platz verdienen durch Leistung, die er bringt, und das ein Leben lang. Und Furcht ist es, die ihn dazu antreibt. Er weiß nie, ob seine erbrachte Leistung reicht. War ich genug da gestanden in der Fußgängerzone mit den Heftchen, wo der Wachturm drauf ist, zum Beispiel? Reicht das? Habe ich genug geleistet? Der Mensch weiß es nicht. Furcht treibt ihn an. Und bei uns darf es Liebe sein, weil einer ist für uns gestorben. Und jetzt treibt uns das vom Bild her wie so eine Flut. Ja, wer im Urlaub schon am Meer war und Bodysurfing mal gemacht hat, einfach stehen und warten, bis die nächste Welle kommt und dann lässt man sich so mit der Welle treiben. So ist das Bild hier gemeint. Die Liebe Christi treibt uns. Die soll uns treiben. Sollen erfüllt sein mit der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde. Und mir hilft da, die Liebe zu Gott zu entflammen, hilft mir gerade besonders, wo ich Vater geworden bin, jetzt zweifacher Vater. Da schaue ich zurück auf mein, wie soll ich sagen, mein Kindsein oder ja, wie ich zu meinen Eltern oft war. Ich sehe jetzt erst, verstehe, was für Mühen, alleine durch die Schwangerschaft, die 9 Monate, was meine Frau für Mühen damit hatte. Die Geburt selber, was das mit sich bringt, wenn es jetzt nicht gerade ein Kaiserschnitt ist, wobei man sich danach ja auch sehr, sehr schlecht oder sehr geschwächt ist, sich das schlecht fühlt. die Sorgen, wenn das Kind krank ist, wie man für das Kind betet, die schlaflosen Nächte, die das mit sich bringt, die Zeit, Kraft, Energie, Schlaf, was man da alles an Opfer bringt. Und dann denke ich an mich, wie undankbar, wie ungehorsam war ich meinen Eltern gegenüber. Aber ich weiß, dass meine Eltern nicht einen Augenblick zögern würden, ihr Leben für mich zu geben. Für mich ihr undankbares, ungehorsames, aufsässiges Kind. Die hätten keinen Augenblick gezögert, so wie ich jetzt keinen Augenblick zögern würde. Nicht eine Sekunde müsste ich nachdenken, würde sofort mein Leben für meine Kinder hingeben. Und so ist das heute und hier auch jetzt mit uns. So hat uns Gott geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Und so hat uns der Jesus geliebt, dass er ans Kreuz gegangen ist, um uns zu erlösen. Obwohl wir oft so lau, undankbar sind und genauso wie wir mit unseren Eltern von ihm die Sachen einfach für selbstverständlich nehmen, all den Segen, all das Gute uns daran gewöhnt haben und dennoch war er bereit für uns zu sterben und wäre es jederzeit wieder, sofort sein Leben für uns zu lassen. Warum? Weil er uns liebt. Und das kann uns und uns bewegen. Sechster Punkt. Erinnere dich, wie mächtig Gott in deinem Leben gewirkt hat. Erinnere dich, wie mächtig Gott in deinem Leben gewirkt hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Bekehrung, alleine das ist ein Wunder, dass Gott am Menschenherzen zieht, sich ihm offenbart, überführt durch den Heiligen Geist, alles vergibt, obwohl wir vor Gott etwas ganz anderes verdient hätten. Ich sage den Leuten, habe ich damals da in Mainz am Donnerstag auch gesagt, wenn Gott, als ich von der Heiligkeit des Kreuzes geredet habe, oder Heiligkeit Gottes und der Notwendigkeit des Kreuzes, wenn Gott hier und jetzt seine Heiligkeit und Gerechtigkeit Ausdruck verleihen würde, ungehemmt, er müsste uns sie alle nehmen und sofort in die äußerste Finsternis schleudern. Dann habe ich gesagt, der Mensch, das Letzte, was der Mensch braucht, ist Gerechtigkeit. Gott, das ist ungerecht. Das soll ja nicht zu Gott schreien nach Gerechtigkeit. Was wir brauchen, das ist Gnade und das jeden Tag. Und das haben wir bei unserer Bekehrung erlebt. Das haben wir erleben dürfen bei unserer Bekehrung. Aber da spielt noch etwas viel mehr hinein. Diese Kämpfe, die wir haben, diese Kämpfe, ja, das Fleisch ist gegen den Geist und der Geist ist gegen das Fleisch. Das ist etwas, das nur Christen kennen. Und ich mache mir da bewusst, auch dafür will ich dankbar sein. Und ich gebe das auch in der Seelsorge oft so weiter. Schätze das nicht gering, dass du diese Kämpfe hast. Die werden bleiben bis zum Lebensende, bis wir aus der Gegenwart der Sünde errettet werden. Aber schätze das nicht so gering. Freu dich, dass du überhaupt diesen Kampf hast, dass dein Gewissen da ist. Weil bei uns Christen ist das nämlich so, dass ich bin letztens wieder längere Zeit mit der Bahn gefahren. Und vor der Bekehrung ist das so planmäßig. Von Bahnhof zu Bahnhof. Wenn der Mensch sündigt, ist das planmäßig. Von Sünde zu Sünde. Von Bahnhof zu Bahnhof. Alles okay. Aber für einen Christen ist das wie eine Zugentgleisung. Das ist etwas Außerplanmäßiges. Das wollen wir nicht. Ich habe Kämpfe. Das ist eine Katastrophe für mich. Ich will das aus meinem Leben haben. Und das, sage ich, darf man nicht zu gering schätzen, dass Gott so in unserem Leben wirkt. Dass wir diesen Kampf überhaupt haben dürfen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Kinder Gottes sind. Und als siebtes, bete für Unerschrockenheit. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Abvers 19. Da wurde verboten, von Jesus zu predigen, und das war eine ernste Gefahr für die Verbreitung des Evangeliums damals. Immerhin hatte ja der Sanhedrin, also der Hohe Rat, Jesus kreuzigen lassen. Und was machen die? Die Geschwister beten, die Erde erbebt, und sie werden erfüllt in der Kraft des Heiligen Geistes und gehen hinaus. Und gehen dort hinaus und predigen unerschrocken. Und ich hatte auch so einen Workshop zur Open-Air-Evangelisation mit dem Flipchart, wie ich das mache. In so einer Jugend war das. Da haben wir vormittags so die Theorie gehabt und nachmittags sind wir dann raus. Und dann frage ich immer nach Freiwilligen. Und da hat sich wirklich nur einer gemeldet und das war so ein ganz einfältiger, wirklich, man hat ihn so ein bisschen angesehen, das war ein ganz einfältiger Bruder. Und er war der Einzige, der sich gemeldet hat. Und wer sich dann nach vorne hingestellt hat, etwas so zittrig und ruhig. Ja, und sagt, oh, das auf der Straße, da muss ein bisschen mehr Volumen kommen, wenn wir dann in der Fußgängerzone sind. Und als er dann aber draußen war, tatsächlich, da hat er sich dann hingestellt, ganz anders, wie verwandelt. Sehr verehrte Damen und Herren, und dann hat er es so angesprochen. Und danach hat er gesagt, ich habe ganz Lippstadt das Evangelium gepredigt. Hat sich so gefreut. Er hat mich so gefreut über diesen einfältigen Bruder. Und was war bei ihm? Er hat mir das dann erzählt. Die Stunde davor in der Jugend, die wir gehabt haben, hat er das Thema gebracht, hat gesagt, lass dich herausfordern von Gott. Lass dich herausfordern. Und er hat dann mir gesagt, und ich habe dann so gebetet, ja, Jesus, ich bitte dich, fordere mich doch im Glauben heraus. Ja. Und nächste Woche war ich dann da mit dem Workshop und dann hat er sich als Einziger freiwillig gemeldet. Und dann haben wir zu zweit dort gepredigt. Und es war wirklich mich sehr, sehr erfreut und stolz gemacht auf ihn. So, dass mich voll über ihn gefreut. Und deswegen sollen wir um Unerschrockenheit beten. Beten, Herr, fordere mich heraus. Bring mich weiter. Ich will über meine Grenzen hinaus. Zum Schluss sage ich nur ganz kurz, wie das bei mir angefangen hat. Ich weiß mal, 4 Jahre ohne Gemeinde. Aber ich war jetzt nicht gerade so zurückhaltend. Aber dann bin ich eine gute Gemeinde gekommen und die hatten einmal im Monat Büchertisch. Ich habe davon gehört, ich sagte, uff, also überzeugt bin ich ja nicht davon, dass wenn ich mich da hinstellen würde und denke, irgendeine Sekte, Zeug Jehovas, also ist doch total ineffektiv, das bringt doch gar nichts. Aber ich habe gemerkt, dass da Menschenfurcht bei mir war. Menschenfurcht war bei mir. Ja, das ist nicht richtig. Und bin aus Trotz dorthin gegangen. Und meine ersten Gedanken waren, es war dann so Richtung Winter schon. Und hat es geschneit an dem Samstag, wo wir raus sind. Und ich habe mich gefreut. Ich habe gesagt, ja, Mütze. Dann kannst du auch noch eine Kapuze drüber ziehen. Und noch ein bisschen tiefer. Wirklich, das waren meine Gedanken. So waren meine Anfänge als Evangelist, dass ich mich da richtig so und dann Katastrophe, ja. Und heute fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser. Ich fühle mich auf der Straße, in der Fußgängerzone wohler als hinter der Kanzel. Das ist wirklich wie ein Fisch im Wasser, fühle ich mich da. Und wie man das heute empfindet, das hat gar nichts zu sagen. Hätte jemand damals gesagt, du bist Evangelist, ich hätte gelacht. Ich sage, alles klar. Ja. Und deswegen lasst euch herausfordern, lassen wir uns immer weiter herausfordern und wachsen. Der Herr Jesus hat so vieles vor für uns und kann uns so verändern, in bestimmte Richtungen hinbringen, begaben. Lasst uns da wirklich herausfordern. In diesem Sinne möchte ich auch schließen. Und ich habe das nämlich erlebt, einmal am Büchertisch. Da ist einer gekommen und diese Menschenfurcht ist mit das größte Hindernis, warum ein Mensch zum Glauben kommt. Am Büchertisch bin ich es gewohnt, dass die Leute abwehren. Argumente abwehren, wie so Boxer. Ne? Deckung, nein, du kriegst mich nicht. Und dann steht da einer vor mir mit dem Fahrrad. Wir unterhalten uns 10 Minuten. Und ich erzähle ihm das Evangelium, eine Wahrheit nach der anderen. Und der nimmt alles. Ich denke, wie so ein Boxer, der keine Deckung hat, nimmt alles. Aber er ist kein Christ. Er glaubt, also er bekehrt sich nicht. Und dann habe ich gebetet innerlich. Und dann kam es mir. Okay, der glaubt das. Der Mensch ist verdorben. Der Mensch braucht Erlösung. Gott ist heilig und gerecht. Ja, es gibt eine Hölle. Und dann habe ich so angefangen zu erzählen. Ja, also mit der größte Hinderungsgrund, warum Menschen zum Glauben kommen, ist Menschenfurcht. Wir haben Angst. Das wird meine Frau, meine Kinder, meine Familie. Was werden die sagen? Die Kollegen. Was werden die sagen? Und dann hat er nichts gesagt, nur so genickt. So ist es. Dann habe ich ihm ins Gewissen geredet. Ja. Aber ging irgendwie nicht, ließ sich nichts machen. Und darum wäre in so einem Zustand, vielleicht ist ja jemand hier, der auch Bedarf hat, ja, zur Seelsorge möchte ich gerne anbieten, ein Gespräch, dann kann man sich auch zurückziehen, glaube ich, da oben. Ne? Falls jemand wirklich den Wunsch verspürt, da ist etwas auf der Seele, würde mich gerne aussprechen, dann möchte ich das gerne anbieten. Also wenn jemand diesen brennenden Wunsch hat, wenn jemand das angesprochen hat, ich stehe gerne zur Verfügung, stelle keine unangenehmen Fragen, beantworte viel mehr unangenehme Fragen, falls noch Fragezeichen da sind. Dann verlasse ich einfach oder soll ich beten? Wie ist das hier bei euch? Darf ich beten, ja? Wem es möglich ist, lade ich gerne ein, aufzustehen und dann bete ich noch zum Abschluss der Predigt zumindest. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich nicht zurückgehalten hast, dass du dich nicht geschont hast, sondern du, der du in der Gestalt Gottes warst, der du Gott gleich warst, hast dich selbst entäußert und zu nichts gemacht. Du wurdest zur Sünde selbst. Du hast den Fluch getragen, wurdest zum Fluch für uns. Du wurdest dort in beschämender Weise bloßgestellt am Kreuz, wie ein gemeiner Verbrecher. Wurdest du gelästert und verspottet, um das um unserer Willen. Hast dich nicht geschont, Herr, du hast die Wangen hingehalten. Wie ein Schaf, das vor dem Scherer verstummt, bist du hingegangen und für uns gestorben. Und in gleicher Weise, Herr, bitten wir, dass wir das tun können, indem wir auf dich sehen und du deine Mission in und durch uns weiterführst. Durch den Heiligen Geist, durch dich in uns. Und danken dir, dass du uns alles gegeben hast, dass der Geist der Kraft und der Liebe und der Disziplin uns bereits gegeben ist und wir mit ihm versiegelt sind und wir nur auf dich schauen dürfen. Nur auf dich schauen müssen, weil ohne dich wir nichts tun können. So führe uns immer weiter in die Erkenntnis deiner Größe und Herrlichkeit und in deine Gegenwart, Herr, dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Und in der Fülle, unerschrocken, mutig, freimütig, dich predigen und verkündigen dürfen, sodass die Menschen merken, da ist Kraft dahinter. Und das will ich auch. Dafür danken wir dir, Herr, dass du uns in deinem Wort so viele Hilfen gibst. Lass sie bitte wirksam werden. Hilf uns, dass wir sie einnehmen und das täglich. Amen.